Wir leben, wie es scheint, in eher finsteren Zeiten, die nur gelegentlich einen Lichtblick zulassen. Demgegenüber behauptet die Aufklärung, dass mehr Licht und Klarheit immer wieder möglich sind. Und vor allem, dass Aufklärung als gemeinsamer Aufbruch zu einer positiven Veränderung der gesellschaftlich-existenziellen Lebensbedingungen beitragen kann. Transformation in Richtung größere Freiheit, Gerechtigkeit, Geltung universeller Menschenrechte, Anerkenntnis der Würde jedes Einzelnen und, nicht zuletzt, zunehmende Freundlichkeit, bekannt als Fraternité, wobei Sororité natürlich mitgemeint ist. Nach dem Gespräch mit Michael Hampe über die große Linie, aber auch die Widersprüche der Aufklärung, das ihr hier findet, will ich euch in den nächsten Wochen in loser Reihenfolge mit zentralen Texten der Aufklärung bekannt machen. Ich bleibe dabei überwiegend dicht am Text, denn es soll ja darum gehen, euch die Gedanken des jeweiligen Autors oder der Autorin vorzustellen. Allerdings bedeutet das natürlich auch immer wieder zu übersetzen.
Skobel. Über Aufklärung, Platos Höhlengleichnis und Matrix.
Der erste Text ist Platos berühmtes Höhlengleichnis. Und das gibt eine erste Antwort darauf, was Aufklärung sein kann und hat in vielerlei Hinsicht das Denken bis heute geprägt. Es lohnt daher, diese Frage mit Plato zu durchdenken. Stellt euch vor, ihr seid in einem Raum gefangen. Seit eurer Kindheit. Warum, wisst ihr nicht. Ihr könnt euch nicht frei bewegen und nicht umdrehen und den gesamten Raum zum Beispiel hinter euch erfassen, in dem ihr euch befindet. Alles, was ihr von der Welt kennt und erkennen könnt, sind die Schatten an der Wand vor euch. Stimmen hört ihr, aber ihr wisst nicht genau, woher sie kommen. Die Schatten, das ist eure Realität. Das klingt und ist dystopisch, ist aber in starker Vereinfachung die Essenz von Platos Höhlengleichnis, das rund 2400 Jahre alt ist, aber zugleich auch erschreckend aktuell. Plato hat das Höhlengleichnis bewusst in den Zusammenhang mit einer politischen Schrift gerückt. Politeia über den Staat entstanden zwischen 400 und 370 vor unserer Zeitrechnung. Von diesem Text Platos leiten sich fast alle späteren Texte zur Naturrechtslehre oder zur Theorie der Gerechtigkeit ab, die das Hauptthema der Politeia bleibt. Falls Archäologen keine neuen Texte und damit andere Erkenntnisse zutage fördern, bleibt Politeia die erste Schrift des Westens überhaupt, in der eine ausgearbeitete politische Philosophie und eine richtige politikwissenschaftliche Theorie entwickelt worden sind. Auch das Höhlengleichnis hat das Denken bis heute in dieser Hinsicht geprägt.
Die Höhle als Urerzählung der Aufklärung.
Als Plato vor 2400 Jahren sein Höhlengleichnis niederschrieb, tat er etwas Revolutionäres. Er verband Politik mit Erkenntnistheorie. Wenn wir eine gerechte Gesellschaft wollen, so Plato, müssen wir uns auch darüber klar werden, wie und was wir überhaupt erkennen können. Etwas, das uns daran hindert, unsere Fähigkeiten und unsere Kräfte der Selbstbefreiung zu nutzen, sind unerkannte Projektionsmechanismen. Platos Erzählung beginnt also folgendermaßen: Die Menschen befinden sich in einer Höhle oder unterirdischen Behausung mit nur einem Ausgang, der sich zum Tageslicht hin öffnet. In dieser Höhle sind sie von Kindheit an gefesselt und an Schenkeln und Nacken, sodass sie an Ort und Stelle bleiben müssen und nur geradeaus schauen können. Der weitere Aufbau ist folgender. Im Rücken der Gefangenen und damit in Richtung Höhlenausgang befindet sich eine niedrige Mauer, vor der wiederum ein Weg entlang führt. Und auf diesem Weg tragen Menschen allerlei Geräte vorbei, die über diese Mauer hinausragen, Statuen von Menschen, von Lebewesen und so weiter. Und zwischen der Mauer und dem Weg und diesen hochgetragenen Sachen gibt es ein Feuer. Und die Folge ist, dass die Gefangenen auf der Wand die Schatten der Dinge sehen können, die von diesem Feuer beleuchtet werden und vorbeigetragen werden. Die Menschen in der Höhle sind also gefesselt, immobilisiert, sehen nur Schatten. Hinter ihnen brennt ein Feuer. Zwischen dem Feuer und ihnen trägt jemand Gegenstände vorbei. Das ist das Modell für eine antike Projektionsmaschine und darin dem Kino ja nicht unähnlich. Die Gefangenen halten die Schatten für ihre Wirklichkeit. Warum? Weil sie einfach nie was anderes gesehen haben. Um die Dinge jetzt im richtigen Licht zu sehen, wäre es also notwendig, sich von den Fesseln zu befreien oder befreit zu werden. Aber was bedeutet das? Wenn einer von den Fesseln befreit und gezwungen würde, plötzlich aufzustehen, sagt Sokrates, und zum Licht emporzuschauen und bei all diesem Tun Schmerzen empfände und wegen des gleißenden Lichts jene Gegenstände gar nicht anschauen könnte, von denen er vorher nur die Schatten gesehen hat, was glaubst du, werde er wohl antworten, wenn ihm jemand sagt, er hätte vorher nur eitlen Schein gesehen, nun aber sei er dem Seienden viel näher und sehe richtiger, weil er sich dem Seienden mehr zugewandt habe. Würde er die zuvor geschauten Schatten für wirklicher halten als das, was man ihm jetzt zeigt? Natürlich spielt Plato an dieser Stelle damit, dass für die Zuhörer klar ist, auf welcher Seite das Licht überhaupt steht und auf welcher Seite Schatten. Es ist also leicht für uns, die wir die Geschichte hören, Orientierung zu finden und sich dem Seinen zu nähern, weil wir wissen, wo es ist. Das ist in der Wirklichkeit, ohne dass wir es vorher wüssten, weitaus schwieriger. Aber ist nicht alles, dem wir begegnen, Sein? Aus der Wirklichkeit, in der Tat, gibt es kein Entkommen. Und richtig ist, auch der Schein ist ja ein Sein. Aber was passiert hier? Wer befreit wird, hat Schmerzen, sagt Plato. Die Augen brennen. Sehen ins direkte Licht ist unmöglich. Wer befreit ist, hat den starken Impuls, zurückzukehren in die Welt der Schatten. Denn die sind uns ja vertraut. Dort finden wir uns zurecht, dort können wir sehen, dort tut's nicht mehr weh. Falls die Befreiung, also der Ausgang aus der Höhle ins Licht, überhaupt gelingen kann, dann, sagt Plato explizit, müssen wir uns gewöhnen. Erkenntnis braucht Zeit und sie tut weh und ist schmerzhaft, zumindest zu Anfangs. Das alles ist keine abstrakte Metaphysik. Das ist eine Warnung für jede Gesellschaft, die sich Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hat.
Windows statt Höhlenwand. Matrix statt Feuer.
Springen wir in die Gegenwart. Schauen wir uns um, etwa in der U-Bahn, in einer Mensa, im öffentlichen Raum, zu Hause. Wie viele von euch haben heute bereits vor diesem Video hier und vor diesem Podcast auf einen Bildschirm gestarrt, stundenlang? Oder Smartphone, also Laptop, Tablet, Fernseher, Smartwatch. Wie viele Stunden verbringen wir täglich vor spiegelglatten Oberflächen aus Pixeln? Die heutigen Höhlenwände sind nicht mehr aus Stein. Sie sind spiegelnd, glasklar, verlockend, Zauberoberflächen. Mit einem Wort, Windows. Windows ist für viele buchstäblich das Fenster, durch das sie eine medienvermittelte Wirklichkeit da draußen betrachten können. Und die Schatten? Das sind algorithmisch kuratierte Feeds, die uns sagen, was wir sehen sollen. TikTok-Videos, YouTube, auch Podcasts, Empfehlungssysteme, Deepfakes. Und das Feuer? Das ist zunehmend die suggestive Lichtmaschine der KIs. Unsichtbar hinter den Kulissen werfen KIs Projektionen auf unsere digitalen Höhlenwände. Damit sagt Plato nicht, dass Technologie per se böse wäre. Was Plato jedoch macht, ist, uns an die mediale Vermittlung jeder oder besonders dieser Erfahrungen zu erinnern. Zwischen uns und der Sache selbst steht immer etwas. Und es braucht Licht, und sei es in Gestalt eines Feuers, damit wir etwas sehen, und vor allem, damit die Schatten der Dinge, die Daten, die wir aus den Dingen heraus destillieren, überhaupt sichtbar werden können. Daten sind Informationen. Sie stecken in bestimmten Formen. Platos Höhlengleichnis besagt, dass diese Formen Schatten der wirklichen Dinge sind. Und dass wir Gefahr laufen, die Vermittlung, also die Projektion, für die Wirklichkeit selbst zu halten. Genau das aber ist eine Illusion. Der systematische Kampf gegen Illusionen, das ist für Plato Aufklärung. Aufklärung bedeutet also, in einem ersten Schritt, sich von den Schatten ab und den Dingen zu, dem Licht gegenüber, zu öffnen.
Das Problem der Beobachtung.
Damit wird es jedoch komplizierter, als es im ersten Moment scheint. Denn wo oder was ist eigentlich das Licht? Plato macht in seinem Höhlengleichnis klar, dass das ultimative Licht nicht das von uns entfachte Feuer ist, sondern die Sonne. Um all diese Zusammenhänge richtig in den Blick zu kommen, das heißt genauer zu verstehen, wo mehr Licht zu finden ist, was es ist und wie sich die bei Licht besehenen Dinge auf die Menschen, die Gesellschaft auswirken, dafür müssen sich Naturwissenschaften und Philosophie treffen. Plato sagt, wenn wir erst aus der Höhle heraustreten, bewusst und obwohl es dann schmerzhaft werden wird, sehen wir die Dinge, wie sie wirklich sind. Draußen, und zwar im Licht der Sonne. Aber stimmt das? Wer wissenschaftlich arbeitet, etwa mit Teilchenbeschleunigern und Nebelkammern experimentiert oder mit biochemischen Verbindungen in einer lebenden Zelle, weiß, dass sich die Existenz von Daten nicht direkt an der Wirklichkeit ablesen lässt, sondern nur über Umwege erschlossen werden kann. An den Dingen kleben ja keine Datenzettel, die man einfach abnehmen kann. Wir müssen sie, bildhaft gesprochen, mit Hilfe komplexer Theorien an der richtigen Stelle anbringen und ablesen. Wir müssen sie also in Form bringen, informieren, um zu verstehen, was Dinge uns in Form von Daten mitteilen, was sie uns sagen können. Es gibt kein direktes Sehen. Jede Beobachtung ist bereits theoriegeladen. Sie ist formatiert, ein Konstrukt, geprägt von unserer jeweiligen Perspektive, von Modellen, die wir auch nicht abschaffen können oder wollen. Das zu versuchen, würde ja bedeuten, uns selbst mit unserem Denken abzuschaffen. Ein weiterer Traum, der nur Fiktion sein kann, nicht aber Realität. Folgt daraus, dass alles, wirklich alles, was wir wahrnehmen, nur konstruiert ist, alles nur Perspektive ist? Nein. Und hier liegt ein entscheidender Unterschied zur sogenannten postmodernen Beliebigkeit. Und Plato markiert diesen Unterschied bereits in seinem Höhlengleichnis. Gleich wie viel wir wissen und wie groß die Menge der Illusionen ist, die wir mit uns herumtragen, die Wirklichkeit ist immer etwas, das sich uns widersetzt. Sie ist das, was sich wirksam zeigt, auch wenn wir es gar nicht erwartet haben oder anders wollen. Sie ist das, was uns überrascht, was wir nicht einfach wegdenken können. Wirklich ist, worauf wir uns beziehen und in Bezug auf das wir uns irren können, weil es zeigt, dass wir uns irren. Das zu leugnen wäre nur möglich, wenn wir einen sehr hohen Preis zahlen. Wenn wir den Preis zahlen, uns völlig zu verschließen und immun zu werden gegen jede Form der Begegnung mit anderen, mit Argumenten, mit der Wirklichkeit. Wir müssten also dann immun werden gegenüber jeder Form des Kontakts mit der Wirklichkeit. Und es stimmt natürlich, wir beobachten notwendigerweise immer aus einer bestimmten Perspektive heraus. Wir befinden uns in der Höhle, am Feuer oder draußen im Licht. Zunächst sind die Schatten an der Höhlenwand also genauso real wie die Dinge in der Sonne oder eben als letztes die Sonne selbst. Nur, sie stehen unaufgehbar in unterschiedlichen Entstehungszusammenhängen oder Verbindungen zueinander. Es gibt für niemanden die Perspektive, das heißt den Überblick über alles. Aber die Perspektive, aus der heraus wir etwas betrachten, ist ja auch nicht einfach beliebig. Es ist unsere Perspektive. Und worauf es ankommt, ist unsere eigene Perspektive mitzuerkennen und in der Erkenntnis der Dinge diese Perspektivität immer in Rechnung zu stellen. Genau das ist die Herausforderung der Aufklärung für uns heute. Was eine KI uns dazu mitteilt, kann, aber muss keine reale Geltung haben. Es kann sich auch einfach nur um den zufällig generierten Output einer Wahrscheinlichkeitsmaschine handeln. Und eine Frage drängt sich jetzt eben an dieser Stelle doch auf. Indem Plato das alles behauptet, suggeriert er damit nicht gerade doch, dass wir einen vollständigen Überblick haben können über diese Szenerie und damit über die richtige Perspektive aller Perspektiven verfügen? Ich glaube nicht, auch wenn Plato immer wieder so verstanden wurde. Was Plato hier beschreibt, ist ein bestimmtes, mit Absicht von ihm so konstruiertes Szenario. Was er aber deutlich macht, ist, dass es verschiedene Ebenen der Beobachtung gibt. Die Gefangenen beobachten die Schatten, diejenigen, die vom Feuer beleuchteten Gegenstände in ihrem Rücken an ihnen vorbeitragen können, die können das Feuer und die Gegenstände und die Gefangenen beobachten, das heißt die Form der Beobachtung der Gefangenen beobachten. Diejenigen, die sich mit dem Gleichnis befassen, also wir, können diejenigen, die die Gegenstände tragen, ihrerseits mit dem Blick aus dem Ausgang aus der Höhle beobachten. Kommt auch das Sonnenlicht, das auf die Dinge scheint, letztlich von draußen. Also noch eine Ebene der Beobachtung. Letztlich ist für Plato die Sonne selbst die absolute Quelle des Lichts, worauf er auf seine Welt der Ideen anspielt. Dafür steht die Sonne. Doch der Zugang zur Sonne selbst, der ist gebrochen. Plato warnt sogar davor, direkt ins Licht der Sonne zu schauen. Das blendet uns nämlich. Wer das versucht, würde sich mit schmerzenden Augen fluchtartig dem zuwenden, was er anzuschauen vermag, sagt Plato. Und das würde er dann in der Tat für klarer halten als das soeben Gezeigte, also die Sonne selbst. Erkenntnis erfordert Zeit und Gewöhnung. Dabei bleibt, so Plato, zweifelhaft auf das, was wir sehen, tatsächlich die Schau der Dinge dort oben ist, also metaphorisch, ob wir überhaupt die Sonne selbst sehen können, das wäre sozusagen die absolute Perspektive, oder ob wir immer nur etwas anderes wahrnehmen können, was auf sie verweist. Während wir Schatten erkennen und uns über sie unterhalten und verständigen können, gibt es offenbar auch Dinge, die außerhalb der Welt des uns Erkennbaren liegen. Sie können wir, wenn überhaupt, nur mit Mühe schauen, falls uns das gelingt. Und wer vernünftig ist, schließt Plato daher, muss immer mitbedenken, dass es für die Augen zwei Arten von Ursachen von Sehstörungen gibt. Die eine beim Wechsel vom Licht ins Dunkel, die andere beim Übergang vom Dunkel ins Licht.
Eine Frage der Freiheit und des Schmerzes.
Kommen wir zurück zu dem Moment, in dem jemand, der gefangen ist, befreit wird. Zunächst will er sich gar nicht befreien lassen. Er wehrt sich, denn die Augen schmerzen ja zunehmend, je mehr er Richtung Licht geht. Und hier stellt sich eine naheliegende Frage. Macht Aufklärung glücklich? Lindert Enlightenment, also Erleuchtung, das Leiden, wie der Buddhismus verspricht? Oder führt es zu noch mehr Schmerzen? Denkt an den Film Matrix. Morpheus bietet Neo zwei Pillen an. Die blaue, du bleibst eine Illusion, aber bequem. Die rote, du siehst die Wahrheit, aber die ist brutal. Was würdet ihr wählen? Mit welcher Haltung begegnet ihr der Wirklichkeit? Welche Haltung wählt ihr für euer Leben? Ich glaube, Plato sagt uns etwas Wichtiges an dieser Stelle. Aufklärung bedeutet, sich ganz bewusst mit Problemen zu konfrontieren, mit unangenehmen Problemen. Aufklärung ist, wie übrigens auch die Einrichtung eines gerechten Staates, um den es Plato ja auch geht, kein Wellnessprogramm. Es ist harte Arbeit und erfordert Mut. Aber, und auch das ist entscheidend, Plato verspricht, mit der Zeit wird es heller, es wird klarer, die Augen gewöhnen sich. Aufklärung ist ein Prozess, kein Zustand. Man muss die Augen immer wieder neu an das Licht gewöhnen. Und es gibt viele Kammern und es gibt sehr viele Ausgänge aus der Höhle.
Sokrates und die Kunst des Fragens.
Und wie funktioniert dieser Prozess genau? Wie kommen wir denn aus der Höhle? Hier kommt Sokrates ins Spiel, mit dessen Auftritt die Politeia ja gleich im allerersten Satz beginnt. Über Sokrates sowohl als Person wie als Paradigma philosophischen Fragens wären an der Stelle sehr viel zu sagen. Unter anderem hat gerade die ungarisch-amerikanische Philosophin Agnes Kayar darüber ein Buch geschrieben, das in Kürze auch auf Deutsch erscheinen wird. Sokrates, wie man durch ein philosophisches Leben die Angst vor fast allem verliert. Vereinfacht kann man für das Thema Höhlengleichnis festhalten, dass Sokrates jemand war, der durch methodisch geschultes, zugleich permanentes und zuweilen penetrantes Fragen berühmt wurde und dafür hingerichtet wurde. Seine Methode war die sogenannte Maieutik oder Hebammenkunst. Sokrates versuchte, Menschen nicht durch Antworten, die er vorgab zum Beispiel, sondern durch Fragen, durch eigenes Fragen dabei zu helfen, ihre eigenen Antworten zu gebären. Auch diese Form der Geburt ist in gewisser Weise ja ein Ausgang aus einer bislang beschützenden Höhle. Gut und richtig fragen zu können, ein Aspekt, der übrigens auch in der Philosophie Heideggers eine entscheidende Rolle spielt, das ist gegenwärtig wichtiger denn je. Wir leben in einer Welt, in der ChatGPT uns auf Knopfdruck Antworten liefern kann. In der Suchmaschine uns sagen kann, was wir wissen können und sollten. In der Empfehlungsalgorithmen entscheiden, was wir als nächstes sehen, kaufen und wie wir uns verhalten sollten. Aber was, wenn wir die falschen Fragen stellen, wenn der Prompt falsch ist, unser Lebensprompt nicht stimmt? Was, wenn die Algorithmen uns lediglich das geben, was wir sehen wollen, weil sie uns spiegeln, also unsere eigenen Vorurteile, das Echo zurückspielen? Sokrates würde sagen, wahre Aufklärung beginnt damit, die Grenzen des eigenen Wissens zu erkennen. Es ist eine Illusion, direkt in die Sonne sehen zu können und den perfekten Überblick über alles zu haben. Wer meint, das zu können und bildhaft gesprochen sein Wissen aus der direkten Begegnung mit der Sonne beziehen zu können, sieht und weiß in Wahrheit gar nichts, ist verblendet. Sokrates war der Philosoph, der wusste, aber zugleich mit allem, was er wusste, immer auch bemüht war, die Grenzen dieses Wissens zu sehen. Sokrates wusste, bildhaft gesprochen, dass er gewissermaßen immer in irgendeiner Höhle leben würde. Aber er wusste auch, dass es Orte mit weniger Schatten und mit mehr Licht gibt und dass man diese suchen und auch finden kann. Ich weiß, dass ich nicht weiß, ist Ausdruck einer realistischen Position und keine Resignation. Warum? Weil die Höhle auch unsere Wirklichkeit ist, auch im Zeitalter von KI. Auch KI ist eine Höhle. Sie ist und bleibt der Standpunkt, unser Standpunkt, diese Höhle. Aber es gibt Ausgänge. Und die findet man durch Denken. Und um richtiger denken zu können, muss man zweifeln und vor allen Dingen muss man Fragen lernen. Heute würde man sagen prompten. Und sich dann mit den Fragen in einen echten Dialog mit den anderen Höhlenbewohnern begeben und sich auf ihre Fragen und ihre Antworten einlassen.
Aufklärung als Haltung.
Was also ist Aufklärung heute nach Plato? Ich glaube, es lassen sich folgende Antworten geben, auch wenn diese zu weiteren Fragen führen. Aber das liegt ja in der Natur der Sache. Aufklärung ist keine abgeschlossene Errungenschaft, sie ist eine Haltung. Und diese Haltung besagt, ich will nicht nur Schatten sehen, ich will verstehen, woher sie kommen. Ich erkenne an, dass meine Perspektive begrenzt ist, aber ich bin bereit, sie zu erweitern, mit ihr zu arbeiten. Ich akzeptiere, dass Erkenntnis schmerzhaft sein kann, aber ich gehe diesen Weg trotzdem. Ich weiß, dass ich nie die Sonne selbst direkt sehen werde, aber ich strebe danach, ihr näher zu kommen. Und vor allem gilt, Aufklärung ist immer dialogisch. Platos Höhlengleichnis ist kein Manifest und auch nicht als solches geschrieben, wenn auch in reduzierter Form, so wie die gesamte Schrift über den Staat, ein Dialog, ein Gespräch. Denn Plato wusste, it needs two to tango, at least two. Aufklärung geschieht nicht im einsamen Denken, sie geschieht im Gespräch, im Streit, im Ringen um bessere Argumente. Damals trat Sokrates auf der Agora auf, also auf dem zentralen Fest- und Versammlungsplatz antiker Städte. Heute würden wir sagen, Sokrates war im digitalen Raum präsent, bei YouTube, im Podcast und er war Dauergast bei Markus Lanz. Worauf es Sokrates jedoch ankam, der übrigens gerne mit den Politikern seiner Zeit stritt, was diese mehr als einmal wütend machte und ihn ja letztlich dann auch vor Gericht brachte, Sokrates wollte nicht in den Hinterzimmern, sondern in einem wirklich öffentlichen Raum argumentieren. Den hat er gesucht. Darin ist er übrigens Kant ähnlich, der ebenfalls die Bedeutung der Öffentlichkeit fürs Denken betonte. Denken bedeutet wirklich, öffentlich zu denken, gemeinsam mit anderen, auch in sich selbst vielstimmig zu sein. Es genügt nicht nur, in Echokammern mit sich selbst zu sprechen. Wir müssen bereit sein, uns stören zu lassen, wenn wir Aufklärung wollen. Wir müssen bereit sein, zu zweifeln und neu zu denken. Das heißt, Illusionen beiseite zu legen, Gewohnheiten abzulegen, immer wieder. Darin trifft sich Plato auf perfekte Weise mit dem Buddhismus. Denn er lehrt, dass Leiden und Illusionen Dauerbegleiter unseres Lebens sind und wir lernen müssen, sie Schritt für Schritt immer wieder hinter uns zu lassen. Das allerdings gelingt uns nicht nur durch Denken, sondern auch, und da unterscheidet sich Plato, durch Meditation. Aber das ist ein anderes Thema.
Die letzte Ebene. Oder gibt es einen Ausweg aus der Matrix?
Zum Schluss eine letzte, vielleicht verstörende Frage. Plato beschreibt ja die Höhle und das Draußen, Schatten und Licht. Aber was, wenn auch das Licht, die Sonne, nur eine weitere Projektion ist? Was, wenn wir, sobald wir aus einer Höhle entkommen sind, einen Ausgang gefunden haben, in der nächstgrößeren gefangen sind? Genau das ist ja die Frage, der der Film Matrix nachgeht, aber auch Filme wie Welt an Draht von Rainer Werner Fassbinder oder The 13th Floor, Bist du, was du denkst, von Josef Rusnak, beides Verfilmungen eines Romans, nämlich Simulacron 3 von Daniel Galloy. Gibt es eine oberste, absolute Perspektive, sozusagen den göttlichen Blick von draußen? Plato scheint das angenommen zu haben, dass Zugang ins absolute Reich der Ideen möglich wäre, durch Denken zum Beispiel. Das aber stellt sich Plato dann als ziemlich elitären Club vor, in dem nur geläuterte Seelen ohne Körper zugelassen sind. Ich würde daher auf die Frage mit Nein antworten. Aber das ist keine Katastrophe, das ist Realismus. Der Philosoph Marcus Gabriel hat sich als Hauptvertreter des sogenannten Neuen Realismus mehrfach in seinen Büchern mit der These beschäftigt, dass es die Welt, gewissermaßen also das Sinnfeld aller Sinnfelder, die Perspektive aller Perspektiven, der alles zusammenkommt, nicht gibt, nicht geben kann. Eine Einsicht, die, wenn auch auf einem ganz anderen Feld, der Mathematiker Kurt Gödel 1931 formulierte. Kurt Gödel zeigte nämlich zwei Dinge. Erstens, dass es in allen hinreichend komplexen Aussagesystemen immer auch unbeweisbare Aussagen gibt, das heißt Aussagen, deren Wahrheitswert einfach nicht bestimmt werden kann mit den Mitteln dieses Systems. Und zweitens zeigte er, dass mit den Mitteln hinreichend komplexer Systeme, auch wenn sie faktisch widerspruchsfrei sind, ihre eigene Widerspruchsfreiheit, also dass das so bleiben würde, nicht bewiesen werden kann. Und das bedeutet, Aufklärung endet nie. Denn das, was wir erreicht haben, bleibt unvollständig. Aufklärung ist also kontinuierliche Arbeit an der Aufklärung. Immer im Wissen darum, dass schon an der nächsten Straßenecke der Realität die nächste Illusion wartet. Es gibt keinen Punkt, an dem wir sagen könnten, so, jetzt wissen wir aber alles. Aber das ist auch zugleich das Hoffnungsvolle. Denn Aufklärung bedeutet auch, wir sind nicht machtlos. Es gibt Orte mit weniger Schatten und mehr Licht. Und diese Orte können wir erreichen, indem wir die Ausgänge aus unserer jeweiligen Höhle suchen und finden. Kant sprach später vom Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Wir können die Beobachtung der Beobachtungen trainieren und die Beobachtung unserer selbst. Wir können lernen, zwischen verschiedenen Beobachtungsebenen zu unterscheiden und von einem in die andere zu übersetzen. Wir können sogar lernen, nicht nur zwischen Schatten und Gegenstand und Licht und Schatten hin und her zu pendeln, sondern auch diese Oszillation zwischen den Polen zu genießen. Das Leben zwischen Projektion und Wirklichkeit ist nicht perfekt, aber schließlich ist es nie perfekt. Wer das verspricht, ist ein Verführer und führt nur noch tiefer in die Höhle, in die Welt der Schatten zurück. Licht suchen, Schatten verstehen. Mehr Licht ist möglich. Das scheint Platos Antwort zu sein auf die Frage, was Aufklärung bedeutet. Keine einfache Antwort, aber die Richtung, in die Plato uns vor 2400 Jahren geschickt hat. Ich glaube, die Maxime weniger Schatten und Illusionen, mehr Licht, ist heute wichtiger denn je. Nicht nur im Umgang mit den Fehlfunktionen von Gesellschaften und Staat, sondern auch im Umgang mit uns selbst. Wir sollten nicht naiv sein und wir sollten uns nicht einfach verführen lassen, ohne zu glauben, je die Wahrheit und nichts als die Wahrheit besitzen zu können. Aufklärung hat insofern, und dafür steht Sokrates bei aller Frechheit, die er an den Tag legt, auch mit Demut zu tun. Genauer mit dem Wissen, dass Aufklärung ein Weg ist und durchaus ein Ziel kennt, aber das Ziel nicht auf perfekte Weise erreichen wird. Aufklärung ist beständiger Dialog mit uns selbst, mit anderen, mit der Wirklichkeit. Eine Haltung der offenen Begegnung und des Fragens und nicht des ständigen Behauptens. Wenn ihr das nächste Mal vor einem Bildschirm sitzt, also vor eurer digitalen Höhlenwand, fragt euch mal, was sehe ich hier? Woher kommt das, was ich hier sehe? Verstehe ich das, was ich hier sehe? Verstehe ich den Projektionsmechanismus? Wer oder was projiziert all diese Bilder und Daten? Und vor allem, will ich jetzt hier bleiben? Oder will ich hinaus? Auch wenn es wehtun würde. Plato würde sagen, da wo das Licht ist, da findet ihr auch den Ausgang. Also geht es darum, das Licht zu suchen. Aber vergesst nicht, die Schatten zu verstehen, die ihr ja immer mit euch tragt. Wer selber im Licht steht, wirft selber auch Schatten. Wir entrinnen der Komplexität der Wirklichkeit nicht, indem wir sie nur hier und da verändern oder gar abschaffen könnten. Auch nicht durch Täuschung. Und davon gibt es verdammt viele. Aufklärung bedeutet, das anzuerkennen, und trotzdem weiter zu fragen und Haltung zu bewahren. Also, auf Klärung und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen: der Udo-Keller-Stiftung Forum Humanum und der Okeanos-Stiftung für das Meer sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.